Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Heute mit Ulrich Wallauer Fadel und einer Sendung zum Thema Another Side of John Coltrane. Eine andere Seite des John Coltrane. Another Side of John Coltrane. So lautet der Titel einer CD, die am 20. August dieses Jahres erschienen ist. Anders als andere Neu- oder Wiederentdeckungen, die in den letzten Jahren aus den Jazzarchiven auf den Markt gebracht wurden, konzentriert sich die auf diesem Album versammelte Kompilation nicht auf die Werke, die der Saxophonist John Coltrane in der Hochphase seiner Karriere in den 1960er Jahren aufgenommen hat, sondern rückt solche Aufnahmen in den Fokus, die Coltrane auf seinem Weg zur musikalischen Meisterschaft als Sideman anderer Jazzgrößen wie Miles Davis, Thelonious Monk oder Sonny Rollins eingespielt hat. Bedauerlicherweise leidet die Umsetzung des interessanten Leitgedanken dieser Veröffentlichung darunter, dass augenscheinlich nur solche Titel Eingang in die Sammlung gefunden haben, die zum Portfolio der Concord Music Group gehören, der Muttergesellschaft des Labels Kraft Recordings, das die Veröffentlichung der Platte zu verantworten hat. Wir bei Jazztime Nürnberg unterliegen solchen Restriktionen nicht, weshalb in dieser Sendung auch Stücke zu hören sein werden, die nicht auf der besagten CD zu finden sind, jedoch aus meiner Sicht unbedingt zum Thema gehören. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei der heutigen musikalischen Entdeckungsreise hier auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. An Mikrofon und Mischpult begleitet Sie in der kommenden Stunde Ulrich Wallauer Fader. Der erste Titel auf der CD Another Side of John Coltrane dokumentiert den Ertrag der Begegnung zweier Titanen des Tenorsaxophons, die sich am 24. Mai des Jahres 1956 im legendären Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey zugetragen hat. Sonny Rollins und John Coltrane. Aufgenommen wurde dabei die Titelnummer von Rollins berühmtem Album Tenor Madness. Es ist dies die einzige existierende Aufnahme überhaupt, bei der die beiden Saxophongiganten Seite an Seite zu hören sind. Hier eine leicht gekürzte Version dieser Einspielung. Thank you. Tenor Madness. Die Titelnummer des 1956 beim Label Prestige Records veröffentlichten gleichnamigen Albums von Sonny Rollins. Und die einzige Aufnahme auf dieser Scheibe, bei der auch sein Saxophonkollege John Coltrane mit von der Partie gewesen ist. Die Mitglieder der Rhythmusgruppe hatte sich Sonny Rollins von dem Trompeter Miles Davis und dessen berühmten ersten großen Quintett ausgeliehen, dessen Mitglied er für kurze Zeit gewesen war. Miles Davis hatte die Band im Sommer 1955 gegründet. Neben Davis gehörten zur ursprünglichen Besetzung der Pianist Red Garland, Paul Chambers am Bass, Philly Joe Jones am Schlagzeug und zunächst Sonny Rollins am Tenorsaxophon. Wegen seiner Drogenprobleme wurde Rollins im Herbst 1955 durch John Coltrane ersetzt. In den beiden Folgejahren nahm dieses erste große Miles Davis Quintett eine Reihe hoch angesehener Albumtitel auf, darunter die Relaxin', Working, Steaming und Cooking Reihe für das Label Prestige Records. Auf Relaxin' findet sich auch das Stück Oleo, eine Komposition von Sonny Rollins. Die erste von diesem Song existierende Aufnahme hatte Miles Davis bereits am 29. Juni 1954 zusammen mit Sonny Rollins selbst aufgenommen und 1957 auf dem Album Bag's Groove veröffentlicht. Hier nun die zwei Jahre später, am 26. Oktober 1956, mit John Coltrane eingespielte Version von dem 1958 erschienenen Album Relaxin'. Die Aufnahme beginnt mit einem Fehlstart, gefolgt von einem kurzen Geplapper zwischen den Musikern, bevor es dann mit Miles Davis' knackigem Anfangschorus zur Sache geht. Thank you. Leo, von dem 1958 beim Label Prestige Records erschienenen Miles Davis Album Relaxin. Zu hören bei dieser Aufnahme waren Miles Davis an der Trompete, John Coltrane am Tenorsaxophon, Red Garland am Klavier, Paul Chambers am Bass und Philly Joe Jones am Schlagzeug. Mit derselben Besetzung, aber für das Label Columbia, hatte Miles Davis ein Jahr zuvor ein weiteres geschichtsträchtiges Album aufgenommen. Und das kam so. Auf dem Newport Jazz Festival des Sommers 1955 hatte Davis den Thelonious Monk-Klassiker Round Midnight bei einer All-Star Jam Session gespielt und war dabei von Monk selbst sowie von dem Schlagzeuger Connie Kay und dem Bassisten Percy Heath vom Modern Jazz Quartett sowie von den Saxophonisten Sue Sims und Jerry Mulligan begleitet worden. Davis' Trompetensolo wurde vom Publikum frenetisch bejubelt. Unter den Zuhörern saß auch George Avakian vom Plattenlabel Columbia Records. Durch den Erfolg mit Jazzalben, insbesondere von Dave Brubeck, war Columbia auf der Suche nach weiteren jungen Talenten. Da Miles Davis zu dieser Zeit noch bei Prestige Records unter Vertrag stand, wurde eine Vereinbarung getroffen, dass er während der Fortdauer des Kontraktes mit Prestige Records mit seinem neuen Quintett auch schon Material für Columbia aufnehmen konnte. Das erste nach diesem Deal für Columbia zustande gekommene Album war die im März 1957 veröffentlichte Scheibe Round About Midnight. Und deren Eröffnungsnummer, wie soll es anders sein, ist natürlich Thelonious Monk's Round Midnight. Thank you. Round Midnight, in einer Aufnahme, entstanden am 10. September 1956 in den Columbia 3rd Heath Street Studios, New York City. Durch sein Spiel im Miles Davis Quintett wurde John Coltrane zu einer Ikone der Jazzgeschichte. Seine fortgesetzten Alkohol- und Heroinprobleme jedoch führten zu massiven Schwierigkeiten mit dem Bandleader. Davis wusste aus eigener Erfahrung, unter welchen Qualen sein Saxophonist zu leiden hatte. Trotzdem bestand er auf Zuverlässigkeit und Disziplin seiner Bandmitglieder. Ein Anspruch, den er einmal so formulierte: »Ich sage Ihnen bloß, dass Sie Ihre Sucht in den Griff kriegen sollen, wenn Sie mit mir arbeiten. Und weiter: Du kannst jemandem seine Sucht nicht ausreden, bevor er nicht selbst aufhören will.« Im Oktober 1956 kam es am Rande eines Auftritts im New Yorker Café Bohemia zu einem Eklat, als der schmächtige Davis, erbost über Coltranes Unpünktlichkeit und dessen schlampiges Auftreten, seinem hochgewachsenen Mitspieler zuerst ins Gesicht und dann in den Magen schlug. Thelonious Monk, der zufälligerweise Augenzeuge des Vorfalls geworden war, ging dazwischen, nahm Coltrane, der Davis' Attacke hilflos über sich hatte ergehen lassen, unter seine Fittiche und bot ihm an, in seine Band einzusteigen. Coltrane jedoch kehrte in den folgenden Monaten immer wieder vorübergehend zu Miles Davis zurück. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er als frischgebackener Ehemann und Vater und zur Finanzierung seiner Drogensucht auf das Geld angewiesen war, das er bei Davis verdiente. Nach neuerlichen Enttäuschungen jedoch setzte Miles Davis John Coltrane im April 1957 vor die Tür und den Schlagzeuger Philly Joe Jones gleich mit. Beide wegen, wie Davis sich ausdrückte, ihres Junkie-Scheiß. Für Miles Davis bedeutete das auch die Auflösung seines ersten großen Quintetts. Für den Rest des Jahres wandte er sich anderen Projekten zu, wie den gemeinsam mit dem Arrangeur Gil Evans im Big Band-Format eingespielten Aufnahmen für das Album Miles Ahead, sowie in Paris den Aufnahmesitzungen für die Musik zu dem Film L'Ascenseur pour l'Échafaud, Fahrstuhl zum Schafott, des Regisseurs Louis Malle. John Coltrane wiederum zog sich nach seinem bei Miles Davis erlittenen Absturz ins heimische Philadelphia zurück und befreite sich dort durch einen in eigener Regie durchgezogenen kalten Entzug endgültig von seiner Heroinsucht. Clean und erfüllt von neuer Lebenskraft kehrte John Coltrane noch im Mai 1957 wieder nach New York zurück und stürzte sich voller Tatendrang in die Aufnahmen für sein erstes Soloalbum, das noch im Oktober beim Label Prestige Records unter dem Titel Coltrane herauskam und später unter dem Namen First Train wieder veröffentlicht wurde. Eine besondere Rolle bei seiner musikalischen Wiedergeburt spielte der Pianist Thelonious Monk. Als Ideengeber und Lehrer, genauso wie als musikalischer Partner auf der Bühne und im Aufnahmestudio. Auf der eingangs der Sendung vorgestellten Scheibe Another Side of John Coltrane sind zwei Nummern zu finden, die Monk und Coltrane im Sommer 1957 für ihr gemeinsames Album Thelonious Monk with John Coltrane aufgenommen hatten. Eine davon stand auch auf der Playlist, als die beiden am 29. November 1957 in einem gemischten Programm mit dem Motto Thanksgiving Jazz in der New Yorker Carnegie Hall auftraten. Neben anderen hochberühmten Künstlern wie Billie Holiday, Ray Charles, Chet Baker und Sonny Rollins. Monk und Coltrane sowie ihre beiden Begleiter Ahmed Abdul-Malik am Bass und Shadow Wilson am Schlagzeug zeigten sich an dem Abend in bester Verfassung und Spiellaune, sodass die bei diesem Konzert mitgeschnittenen Stücke, die ein knappes halbes Jahr zuvor entstandenen Studioaufnahmen, an Kraftentfaltung und Musikalität noch übertrafen. Hier also Thelonious Monks Epistrophe, live mitgeschnitten am 29. November 1957 in der New Yorker Carnegie Hall. Thank you. Epistrophe, live aufgenommen am 29. November 1957 in der New Yorker Carnegie Hall mit John Coltrane am Tenorsaxophon, Thelonious Monk am Piano, Ahmed Abdul Malik am Bass und Shadow Wilson am Schlagzeug. Auch Miles Davis war Coltranes erfolgreiches Comeback nicht verborgen geblieben. Kurz vor Weihnachten 1957 war er von seinem dreiwöchigen Aufenthalt in Paris zurückgekehrt, wo er, wie bereits erwähnt, die Musik zu Louis Malles Fahrstuhl zum Schafott aufgenommen hatte. Nach Coltranes Rauswurf im Frühjahr hatte Miles Davis es mit einer Reihe von Ersatzleuten versucht, bis er schließlich Cannonball Adderley für seine Band hatte gewinnen können. Nun aber, zum Ende des Jahres 1957, schwebte ihm eine Erweiterung seines Quintetts hin zu einem Sextett vor, von der er sich neue musikalische Ausdrucksmöglichkeiten versprach. Und da Thelonious Monk, John Coltranes neuer musikalischer Partner, in den zurückliegenden Monaten viel gearbeitet hatte und deshalb ohnehin eine Auszeit nehmen wollte, fiel es Coltrane leicht, Miles Davis' Vorschlag für ein Wiederaufleben der Zusammenarbeit zu folgen. Bereits an Weihnachten 1957 stand Miles Davis' neues Sextett mit den Saxophonisten Cannonball Adderley und John Coltrane in Chicago zum ersten Mal auf der Bühne. Im April 1958 folgten die Aufnahmen für die erste Platte der Band, das Album Milestones, das für den sogenannten modalen Jazz wegweisend wurde. Was es mit dieser neuen Spielweise, die auf die althergebrachten Akkordwechsel als Strukturgeber eines Musikstücks verzichtet, auf sich hatte, erklärte Miles Davis folgendermaßen: Keine Akkorde. Das lässt dir viel mehr Freiheit und Raum, um Dinge zu hören. Wenn du diesen Weg gehst, kannst du endlos weitermachen. Du musst dich nicht um Akkordwechsel kümmern und kannst mehr mit der Melodielinie arbeiten. Es wird zu einer Herausforderung zu sehen, wie melodisch innovativ man sein kann. Wenn du auf Akkorde aufbaust, weißt du am Ende von 32 Takten, dass die Akkorde aufgebraucht sind und du nichts anderes tun kannst, als zu wiederholen, was du gerade getan hast, mit Variationen. Ich denke, im Jazz beginnt eine Bewegung weg von der herkömmlichen Akkordfolge. Es wird weniger Akkorde geben, aber unendliche Möglichkeiten, etwas aus ihnen zu machen. Ein Jahr nach den Milestones, im März und April 1959, entstanden dann die Aufnahmen für eines der berühmtesten und meistverkauften Alben der Jazzgeschichte: Kind of Blue. Hier eine Nummer von dieser Scheibe. All Blues. Thank you. Miles Davis Trompete, Julian Cannonball Adderley Altsaxophon, John Coltrane Tenorsaxophon, Bill Evans Piano, Paul Chambers Bass und Jimmy Cobb am Schlagzeug. Das 1959 erschienene Album Kind of Blue, auf dem diese Nummer zu finden ist, markiert einen Höhepunkt der Entwicklung des modalen Jazz und der Zusammenarbeit von Miles Davis und John Coltrane, die damit wohl auch ihr Ende gefunden hätte, wenn Miles Davis nicht kurz darauf ein Angebot erhalten hätte, das er nicht ausschlagen konnte. Eine Europa-Tournee in der Reihe Jazz at the Philharmonic, die der Impresario Norman Granz auf die Beine gestellt hatte. Miles Davis sollte mit seinem Quintett mit von der Partie sein. Vom 21. März bis zum 10. April 1960 traten die Bands in Frankreich, Schweden, Dänemark, Deutschland, in der Schweiz, Österreich und in den Niederlanden auf, teilweise zweimal am Tag. Das war eine riesige Chance für Miles Davis, auch auf der anderen Seite des Atlantiks Fuß zu fassen. John Coltrane jedoch hatte keine besondere Lust auf diese Tour. Nach 5 Jahren an der Seite von Miles Davis wollte er endlich mit seiner eigenen Band durchstarten. Als Ersatz schlug er deshalb den damals erst 26-jährigen Wayne Shorter vor. Miles Davis war aber an der bewährten und eingespielten Besetzung seines Quintetts gelegen und es gelang ihm schließlich doch noch, John Coltrane zu überreden, mit in den Flieger zu steigen. Zu einem besonderen Moment kam es gleich beim ersten Auftritt der Tour am 21. März 1960 im Pariser Olympia, als Coltrane bei der von Kind of Blue her bekannten Nummer »So What« sein Solo begann. Wie immer soll Davis bei dieser Gelegenheit die Bühne verlassen haben. So steht es jedenfalls im Booklet des 4 CDs umfassenden Boxsets, das diese letzte gemeinsame Tour dokumentiert.
Thank you.
So What? Zumindest die ersten von insgesamt mehr als 13 Minuten. Mit Miles Davis Trompete, John Coltrane Tenorsaxophon, Wynton Kelly Piano, Paul Chambers Bass und Jimmy Cobb am Schlagzeug. Aufgenommen am 21. März 1960 im Pariser Olympia. Mit ihrer Rückkehr in die USA ging, abgesehen von einer kurzen Episode, die rund fünfjährige Zusammenarbeit von Miles Davis und John Coltrane zu Ende. Das Jahr 1960 war somit sowohl für Miles Davis als auch für John Coltrane ein Jahr des Übergangs. Beide sind seither getrennte Wege gegangen, auf denen jeder für sich Neues entdecken und entwickeln sollte. Zur Entwicklung von Coltranes musikalische Identität haben selbstverständlich auch andere Begegnungen beigetragen als die bisher eingehender dargestellten Kooperationen mit Sonny Rollins, Miles Davis oder Thelonious Monk. Auf der von mir als Ausgangspunkt der heutigen Sendung gewählten Sammlung Another Side of John Coltrane finden sich noch Aufnahmen mit John Coltrane als Sideman, die manche Überraschung bereithalten, die aber aus Zeitgründen hier nicht berücksichtigt werden können. Denn auch John Coltranes scheinbar folgerichtiger Weg, den er ab den Jahren 1960, 61 und 62 mit der Gründung seines berühmten klassischen Quartetts einschlug, wartet mit Überraschungen auf. Zwei davon sollen am Schluss der heutigen Sendung von Jazztime Nürnberg stehen. Sie fallen in eine der produktivsten Perioden Coltranes und seines Quartetts, als in den Jahren 1962 und 63 die Aufnahmen für die Alben Coltrane, Ballads und Impressions entstanden, ebenso wie die verloren geglaubten Aufnahmen, die erst im Juni 2018 unter dem Titel Both Directions at Once, The Lost Album, veröffentlicht wurden. Letztere entstanden im Frühjahr 1963, als das Quartett am Abend ein zweiwöchiges Engagement im New Yorker Jazzclub Birdland zu absolvieren hatte, und zwar am 6. März 1963 im berühmten Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Einen Tag später, also am 7. März 1963, folgte am selben Ort eine Aufnahmesession des Quartetts mit dem Sänger Johnny Hartman, der wie Coltrane in den späten 1940er Jahren Mitglied der Band von Dizzy Gillespie gewesen war. Johnny Hartman ist der einzige Sänger, mit dem John Coltrane als Leader bzw. Co-Leader eine Platte aufgenommen hat. Allein aus diesem Grund darf ein Stück von dieser Scheibe in der heutigen Sendung über die anderen unbekannten Seiten von John Coltrane nicht fehlen. Einen besonderen Platz in der Diskografie John Coltranes verdienen auch die Aufnahmen, die er rund ein halbes Jahr zuvor am 26. September 1962 mit dem berühmten, ein Vierteljahrhundert älteren Duke Ellington eingespielt hat. Ebenfalls im Van Gelder Studio. Eine Besonderheit dabei ist, dass die für die Aufnahmen gewählte Quartettbesetzung, wann hat man Duke Ellington schon in solch intimer Formation hören können, abwechselnd durch die jeweiligen Bassisten und Schlagzeuger der Bands der beiden Lieder vervollständigt wird. Ulrich Wallauer Faderl entlässt sie in eine hoffentlich gute, sorgenfreie und erholsame Nacht mit den beiden folgenden Nummern. My One and Only Love, dargeboten von dem Sänger Johnny Hartman und dem klassischen John Coltrane Quartet, bestehend aus John Coltrane Tenorsaxophon, McCoy Tyner Piano, Jimmy Garrison Bass und Elvin Jones am Schlagzeug. Und gleich daran anschließend In a Sentimental Mood mit Duke Ellington am Piano, John Coltrane am Tenorsaxophon, Aaron Bell am Bass und wiederum Elvin Jones am Schlagzeug.
Thank you. thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only.